Lob und Dank sei dem Herrn. Das ist unser aufrichtiges Gebet in dieser Stunde. Lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen. Glauben, wie die Schrift sagt. Glauben, dass Gott zu dem, was er verheißen hat, auch steht. Wir haben das Einleitungswort gehört und wie es mir so gegeben ist, ich denke immer gleich sehr schnell über das, was gelesen wird, nach. Ich habe über zwei Dinge nachgedacht aus Psalm 30, 130 meine ich. Das eine war Vers 3, wenn du, o Herr, Sünden behalten willst, o Allherr, wer kann bestehen? Dabei dachte ich an zwei Bibelstellen. Die eine ist Johannes Kapitel 8. Johannes Kapitel 8, Vers 24, um uns zu zeigen, welche Sünde der Herr uns anrechnet oder behält. Johannes 8, 24. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Es gibt eine Sünde, die uns in allen Sünden sterben lässt. Die Sünde des Unglaubens. Die Sünde des Unglaubens lässt uns in allen Sünden und Übertretungen sterben. Aber der Glaube an das vollbrachte Erlösungswerk durch Jesus Christus, unseren Herrn, reißt uns aus dem Tode, der durch die Sünde gekommen ist und der Sünde sold ist, heraus und versetzt uns in das ewige Leben. Nicht wer gesündigt hat, geht verloren, sondern wer nicht glaubt, dass er, der Herr, als Retter gekommen ist und die Sünde gesühnt hat. Also, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Wir glauben, dass er es ist. Wir glauben, dass er der Ich Bin ist. Und dass er für uns kam, unseren Platz einnahm, unsere Sünde getragen hat, damit wir nicht in unserer Sünde sterben. Wir können nicht mehr darin sterben, weil er sie von uns genommen hat und uns ewiges Leben aus Gnaden geschenkt hat. Das geht in Verbindung mit Römer Kapitel 4, wo Paulus deutlich das Wort aus dem Psalm wiedergibt, das David geschrieben hat unter Eingebung des Geistes. Römer 4, Vers 7 und 8. Glückselig sind die, denen die Gesetzesübertretungen vergeben und deren Sünden zugedeckt worden sind. Wir glauben, dass sie vergeben sind. Wir glauben, dass sie zugedeckt sind. Wir glauben, dass der Schuldbrief zerrissen wurde. Die Frage der Sünde ist geklärt. Ist die Frage des Glaubens und des Unglaubens geklärt? Das ist die Frage, vor der wir heute stehen. Wenn wir glauben, können wir nicht im Tode bleiben, sondern sind ins Leben hinübergegangen. Glückselig der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Auch solche gibt's, deren Sünden gar nicht angerechnet wurden, nicht dir und nicht mir, weil sie ihm angerechnet worden sind. Er ist für uns zur Sünde gemacht worden. Es gibt keinen, der eine Rechnung zweimal bezahlen müsste. Sie ist beglichen worden, ein für allemal. Das andere war der letzte Vers mit Bezug auf Israel. Und er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Wenn wir an das Volk Israel denken, dann wird's uns weh ums Herz. Ein Volk, das so viel gelitten hat, nur weil es Gott erwählt hat. Israel hätte schön haben können auf Erden, wenn Gott es nicht erwählt hätte und zu seinem besonderen Eigentum gemacht hätte. Es wurde angefeindet, weil Gottes Erwählung auf ihm lag. Es ist keinem Volke ergangen, wie dem Volke Israel. Und das Übertragen auf die Gemeinde trifft genauso zu. Von Anfang an, ob Propheten, ob Aposteln, ob Herr, wer immer es war, der göttliche Same hat sein Blut auf diese Erde fließen lassen müssen. Aber es wurde edler Same getragen, und wenn die Zeit kommt, werden wir sehen, wozu es alles gut war. Ich musste daran denken, dass der Ministerpräsident Herzog ja morgen in der Bundesrepublik sein wird, zum ersten Mal ein israelisches Staatsoberhaupt in unserem Lande. Und von Herzen wünschen wir diesem Mann in unserem Lande Gottes Segen und Gottes Frieden. Möge der Herr die Herzen und den Mund all derer lenken und leiten, die reden werden, dass sie vernünftig sind und das sagen, was recht ist. Ihr wisst, wir sollen ja für die Obrigkeiten beten. Das fällt uns nicht immer leicht. Die meisten schimpfen. Aber so steht's nicht in der Bibel. Es steht tatsächlich geschrieben, dass wir beten sollen. Und das wollen wir auch tun, auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Gott kann Herzen lenken wie Wasserbäche. Und deshalb wollen wir alles dem Herrn anbefehlen. Ich habe noch einen anderen Gedanken damit. Ihr wisst, auf unser Konto wird ja so vieles abgeladen, besonders aus dem Zweiten Weltkrieg oder überhaupt, was damit in Verbindung stand. Und wir glauben aufgrund der Heiligen Schrift, dass es nicht ein deutsches Volk war, sondern dass es auf das Konto der römisch-katholischen Kirche kommen wird. Und ich gebe dafür eines Tages mein Haupt. Ich werde es mit der Bibel nachweisen. Ich bin es unserem Volke und dem Volke Gottes schuldig. Aber das ist eine andere Sache. Wir haben nur eins im Sinn, dass Gott zu Wort kommt, dass Gott zu seinem Recht kommt. Und ich sage es frei und offen, wenn ich die drei katholischen Männer, Hitler, Himmler und Goebbels Erzjesuit, wenn diese drei nicht führend gewesen wären, hätte es keine Judenverfolgung in Deutschland gegeben. Ihr könnt die Geschichte nachlesen. Ich kann euch nachweisen, woher die Judenverfluchung und Verfolgung kommt. Durch die Päpste im Laufe der ganzen Kirchengeschichte bis hin zur spanischen Inquisition. Aber das kommt alles zu Papier. Ich habe nichts zu verlieren. Ich möchte aber, dass Gottes Volk und besonders Israel informiert wird. Kommen wir zu etwas ganz anderem. Ich habe vielleicht zu viele Eisen im Feuer, aber in meinem Herzen gehen viele Dinge vor sich. Wir merken, dass die Zeit zu Ende geht. Wir merken, wir alle Dinge habe ich ja schon wieder. Die teure Schwester legte mir einen Artikel vor von dem Mann aus Rom, der ja Weltgeschichte macht. Und es heißt die Enzyklopädie oder das Wort schwer auszusprechen, zur Gottesmutter. Ja, eine Wegbereiterin der Ökumene, sieht Papst Johannes Paul II in der Gottesmutter. Seit wann hat Gott eine Mutter? Gott war von Ewigkeit her, Gott ist Geist. Wer will seine Mutter sein? Gott ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber es heißt hier und fordert die christlichen Glaubensgemeinschaften dazu auf, Maria als unsere gemeinsame Mutter zu betrachten. So nicht. Wir haben das Wort Gottes. Paulus hat es an die Galater dargelegt. Das Jerusalem droben ist unser aller Mutter. Und dabei bleibt es. Wir sind aus Gott geboren. Natürlich hat Gott, um Mensch werden zu können, einen Leib genommen, den er geheiligt und geweiht hat, um das Wort hineinzulegen und den Samen hineinzulegen und mit dem Heiligen Geist über das Wort und den Samen zu kommen, damit Christus heilig geboren werden kann, damit sein Blut, dass er total und völlig heilig ist, das wissen wir alle. Aber wehe dem, der ein Gefäß zu Ehren bringt, anstatt dem, der es gebraucht hat. Alles sind nur Gefäße. Ich bin Gott dankbar, dass wir auch die Korrekturen, die Maria gegenüber gemacht werden mussten, in der Bibel haben. Das wissen die meisten nicht. Als sie zu ihm kam auf der Hochzeit zu Kana in Galiläa und nervös wurde und sagte, da fehlt's und so weiter. Er sagt, Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Ja. Schöne Abfertigung. Heilige Mutter Maria, ja? So nicht. Nein, so nicht. Nein, wir sind für die Wahrheit bestimmt. Vielleicht geben wir sie ein bisschen holprig. Aber manchmal muss es so sein, dass die Leute wach werden. Ihr wisst ja, Menschen, die so allglatt gesprochen haben, sind nie aufgefallen. Sie haben nie einen Tumult verursacht. Wenn man einen Tumult verursachen will im Reiche Gottes, muss man ein wenig holprig sprechen, so dass die Leute darüber stolpern. Und die Wahren werden sich daran aufrichten und die anderen werden dabei zugrunde gehen. Es sind nur manche, die aufgerichtet werden müssen. Dazu habe ich ein Wort, ehe wir gleich übersetzen. Ich weiß nicht, was kommt, ob Mitte oder Anfang einer Predigt. Das sind, wie gesagt, ganz alte Predigten, die ich selber nicht kenne oder einmal oder zweimal gehört habe, nicht weiß, was da kommt. Ich möchte aber noch zwei, drei Stellen lesen. 1. Chronik 19. Hier steht ein ganz herrlicher Vers. 1. Chronik 19, Vers 13. Hier steht, nur Mut. Wir wollen tapfer kämpfen für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber möge tun, was ihm gefällt. Welch ein wunderbares Wort. Nur Mut. Wir wollen tapfer kämpfen für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber möge tun, was ihm gefällt. Einfach wunderbar. Nicht, lieber Gott, mach es jetzt so und lieber Gott, mach es so und lieber Gott hier und lieber Gott da. Wir wollen kämpfen. Wir wollen unseren Stand einnehmen. Wir sind bereit, dem Feind entgegenzutreten. Aber Gott tue, was ihm gefällt. Und Gott hat mit seinem Volke nur eine Absicht. Das ist die Absicht der Liebe und des Friedens. Noch nie hat Gott die Absicht gehabt, seinem Volke zu schaden, und die wird er auch nicht haben. Nur Mut. Wir wollen tapfer kämpfen für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber möge tun, was ihm wohlgefällt. Das wird er auch. Auch in unseren Tagen wird er tun, was ihm wohlgefällt. Wir werden ihm alles hinlegen und er wird es wohl machen. Da ist die andere Stelle aus Richter 6 uns allen sehr gut bekannt. Als der Herr dem Gideon erschien und mit ihm sprach, als Engel des Herrn, in sichtbarer Gestalt war er ja der Engel des Herrn, wir haben das behandelt. Es heißt in Richter Kapitel 6, Richter Kapitel 6, Vers 12. Diesem erschien also der Engel des Herrn und redete ihn mit den Worten an. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon antwortete ihm mit Verlaub. Mein Herr, wenn der Herr wirklich mit uns wäre, wie hätte uns da dies alles widerfahren können? Und wo sind alle seine Wundertaten, von denen unsere Väter uns erzählt haben, indem sie sagten, der Herr ist es gewesen, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Jetzt aber hat der Herr uns verstoßen und uns in die Hand der Midianiter fallen lassen. Da wandte der Herr sich ihm zu und sagte, gehe hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Ich sende dich ja. Ihr merkt es, dass alle Männer Gottes den gleichen Schrei der Seele zu Gott emporsteigen ließen, wie wir ihn heute emporsteigen lassen. Es hat sich absolut nichts geändert. Es war immer der gleiche Werdegang. Gott hatte Großes getan, dann kam die Zeit der Abflachung des Lau- und Trägewerdens, aber immer gab es diejenigen, die in ihrem Herzen an das zurückgedacht haben, was Gott getan hatte. Und sie sehnten sich wieder danach, dass Gott etwas tun möchte. Und zu denen gehörte auch Gideon. Als ihm gesagt wurde, du tapferer Held, der Herr ist mit dir und so weiter. Das hat ihm gar nichts zu sagen gehabt. Das ging in ein Ohr rein, aus dem anderen wieder raus. In ihm war der Schrei, dass Gott etwas tun möchte. Und er sagte, wenn der Herr mit uns wäre, wo sind dann all seine Wunder, von denen unsere Väter uns berichtet haben? Dasselbe könnten auch wir sagen. Wenn jemand zu mir käme und sagte, mein Bruder, der Herr ist mit dir. Ja, was meint ihr, was ich da sagen würde? Hundertprozentig das Gleiche, was Gideon gesagt hat. Ja, was würdest du sagen? Du sagst, oh, Dankeschön, das habe ich schon immer gewusst. Das ist aber sehr nett, das war mir schon immer klar. Nein, in keinem Fall. Wer so denkt, mit dem hat Gott noch gar nicht gesprochen. Der weiß noch gar nicht, was Gott getan hat. Nein, wir haben eine Nüchternheit, die Gott uns aus Gnaden geschenkt hat, mitbekommen. Wir täuschen uns über den Zustand, in dem wir uns befinden, nicht hinweg. Aber wir sehen nicht nur den Zustand oder das, was uns umgibt. Wir wissen, was Gott getan hat. Und wir glauben, dass er derselbe ist. Und dass er jede Lage ändern kann. Und aus jeder Situation heraushelfen kann. Deshalb sagt auch Gideon, wäre der Herr mit uns gewesen, dann wäre uns dieses alles gar nicht widerfahren. Dasselbe würden auch wir sagen. Der Herr hat ja nicht vor, uns Schaden zuzufügen, das will der Feind. Gideon fuhr fort und sagte, und wo sind all seine Wunder, von denen unsere Väter uns erzählt haben? Dann geht er zurück auf das Herausführen, auf den Anfang, den Gott da gemacht hatte. Ihr Lieben, genauso denken wir heute. Wir wissen, wenn der Herr mit uns hätte sein können, dann hätte uns manches erspart bleiben können. Aber dann wären wir ja vielleicht wie Engel gewesen und hätten nicht die gleichen Erfahrungen gemacht, die alle Menschen, auch Menschen Gottes, vor uns gemacht haben. Gott geht mit uns sonderbare Wege, die wir alle nicht verstehen mögen, aber eins ist gewiss, wenn wir am Ziel sein werden und dann zurückschauen, werden wir ausrufen, wo steht Psalm 4 vielleicht, speziell in der Luther-Übersetzung dort so schön gegeben, erkennet, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt, dass in all seinen Wegen nicht ein einziger Fehler ist und dass alles uns zum Guten gedient haben wird und uns dem Herrn näher brachte. Der Herr wandte sich ihm zu und sagte, gehe hin in dieser deiner Kraft, und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Er hat ja von Kraft noch gar nichts gesagt. Er hat ja geklagt. Wenn der Herr mit uns wäre, dann wo sind seine Wunder? Er hatte von Kraft überhaupt nichts gesagt. Er hatte gerade den Bankrott erklärt. Und der Herr sagt zu ihm, gehe in dieser deiner Kraft. Was war's? Gott ist in den Schwachen mächtig. Nicht diejenigen, die kommen und sagen, ich hab's im rechten Arm oder in der linken Hand. Sondern Menschen, die einfach zugeben, nichts zu haben, leer sind, um dann von Gott empfangen zu können. Und dann hinzugehen, um nichts später sagen zu können, ich hab die Sache schön gemacht. Sondern, dass wir genau wissen, was geschieht, das hat Gott getan. Auch wenn er erbärmliche Menschen dazu gebraucht. Und es heißt dann, in den letzten vier Worten des 14. Verses. Ich sende dich, ja. Mehr brauchen wir nicht. Wenn er uns sendet, dann wird er für uns sorgen. Das war der Ausspruch, den Bruder Brenham gemacht hat in Portland, Oregon, als der Besessene vor vielen tausend Zuschauern plötzlich auf die Plattform kam und die Faust ballte und ihn zusammenschlagen wollte und ihn mit Heuchler und mit Schlange im Gras und mit allen möglichen Titeln unter der Sonne bezeichnet hat. Und dann sagte er, etwas sprach ganz leise zu ihm, ich habe dich gesandt und werde mit dir sein. Er war stille, er war ruhig. Und er sagte dann später, ich wusste, wenn Gott mich sendet, dann geht er mit mir. Dann ist er dort, wohin er mich sendet, um für mich zu streiten. Und dann hörte er ja, wie die Stimme leise sagte, weil du den Knecht Gottes herausgefordert hast, musst du vor all diesen Menschen zu seinen Füßen niederfallen. Und in dem Moment holte dieser besessene Mann, der gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen war und einen Prediger auf der Straße zusammengeschlagen und er reinkam, um jetzt weiterzumachen, holte dieser Mann aus. Und während er ausholte, wurde er von der Kraft Gottes niedergestreckt. Und er musste weggenommen werden, weil Bruder Brenham vom Mikrofon zurückging und er fiel zwischen Mikrofon und Bruder Brenham direkt quer über die Plattform hin. Was war's? Nicht in eigener Kraft. Ich habe dich gesandt. Ich werde mit dir sein. Ich werde das Wort in deinem Munde sein. Ich werde deine Kraft sein, deine Weisheit. Ich werde alles in allem in dir und durch dich sein. Sorget euch nicht, um was ihr reden werdet. Ich werde durch euch reden. Sorget euch nicht um das, was geschehen soll. Ich werde es tun. Wenn wir dahin kommen, dann ist uns allen geholfen. Nur solche Menschen kann Gott gebrauchen. Und wisst ihr, wer sie sind? Das sind diejenigen, die gar nicht gehen möchten. Die mit Gott die ganze Woche hadern, wenn sie an das nächste Wochenende denken, an dem sie widersprechen müssen. Und sagen, Herr, wann hast du jemand, den du gebrauchen kannst? Ich möchte mich zur Ruhe setzen. Dann bleibt die Antwort aus. Und wenn die Zeit kommt, haben wir wieder hier zu sein. Und wir sind froh, dass wir hier sein können. Nicht in eigener Kraft, nicht mit eigenem Können und eigenem Programm, aber im Vertrauen zu Gott, im Vertrauen auf seine Treue, auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit, auf seine Liebe. Auf all diesen Dingen sind wir gegründet, in ihnen sind wir und werden bleiben bis ans Ende. Vielleicht noch diesen einen Vers hier. Da entgegnete er ihm, wenn du mir wirklich gnädig gesinnt bist, so gib mir ein Zeichen, dass du selbst es bist, der mit mir redet. Das war kein Unglauben. Er wollte nicht nur sicher sein. Er wollte sicher und nochmal sicher sein. Gott versucht niemanden, Gott prüft nur. Und ihr seht, es war genauso mit Thomas. Er wollte sicher sein, sicher hat er geglaubt. Aber er wollte sehen, er wollte sehen. Auch wir glauben und möchten sehen. Das ist kein Unglaube. Wir haben ein Recht darauf. Wenn wir glauben, dass Jesus Christus derselbe ist, dann haben wir ein Recht darauf, ihn als denselben in unserer Mitte geoffenbart zu sehen. Das ist kein Unglaube. Das ist unser von Gott gegebenes Recht. Es steht uns zu. Und so war es auch mit Gideon. Er wollte, dass Gott sich bezeugt. Er wollte Gewissheit haben. Nicht nur gehen. Er wollte wissen, dass der Herr mit ihm ist. Und ehe er vor dem Volke auftritt, hat er ja mit dem Herrn die Sache ausgemacht mit der Haut, dass der Tau kommen sollte und dann kam das eine Zeichen, wie er es wollte. Und er war damit nicht zufrieden, hat das Gegenteil gefordert. Und auch das hat Gott ihm geschenkt. Es ist eigenartig, aber es gibt Menschen, auf deren Wunsch Gott eingeht. Menschen, denen Gott sich zuwendet. Menschen, die in so innerer Not sind, und Gott sieht das. Er kommt ihnen zu Hilfe und stärkt ihren Glauben. Möge Gott auch deinen und meinen Glauben heute stärken. Wir möchten Gott sehen. Wir möchten ihn sehen. Und das erinnert mich an den jungen Bruder, der im gläubigen Elternhause groß geworden ist und dann zur Bibelschule ging und immer glaubte. Und in der Zwischenzeit kam er immer wieder mal nach Hause und mit dem Glauben wurde es immer weniger, immer weniger. Und als er wirklich mit allem zu Ende war, dann kam er nach Hause und sagte zu seinem Vater, Vater, zeige mir Gott, wo er ist. Und der Vater war schlagfertig. Er antwortete, mein Sohn, zeige du mir, wo Gott nicht ist. Zeige du mir, wo Gott nicht ist. Und der Gelehrte war gelehrt. Er hatte die Antwort. Irdisches Wissen kann den Menschen nehmen, was sie haben. Aber göttliche Erfahrung kann uns geben, was kein Mensch wieder nehmen kann. Und das ist es. Wir müssen unsere Augen öffnen. Gott ist um uns herum. Gott kann gesehen werden in vielerlei Hinsicht. Er muss aber unsere Augen öffnen können, damit wir ihn in seinem Walten, in seinen Wegen und in seinem Tun sehen können. Gott segne uns alle. Ich werde jetzt doch übersetzen, obwohl mein Herz einfach voll ist von der Herrlichkeit Gottes. Ich kann mir da nicht helfen. Ich weiß, dass alles, was Gott tut, ewige Geltung hat. So steht es schon im Prediger geschrieben. Und wie wir gestern gehört haben, Gott hat noch nie ein Wort zurücknehmen müssen. Wenn er eine Verheißung gibt, ich möchte gar nicht persönlich werden, aber selbst eine Berufung, die ich ihm gerne zurückgeben möchte. Ganz gerne. Sehr gerne sogar. Aber wenn er etwas ausspricht, dabei bleibt es. Ob uns das passt oder nicht. Er wird keinen danach fragen. Und in diesen Tagen hat mich ein teurer Bruder daran erinnert und gesagt, Bruder Frank, es sind doch genau 25 Jahre her. Ich bekam sogar einen Anruf von weit her. Leute tragen die Sache Gottes ja auf dem Herzen. Und er sagte, Bruder Frank, wie Abraham 25 Jahre gewartet hat, so hoffe ich, dass deine Wartezeit nun mit 25 Jahren auch zu Ende sein wird. Ich sagte, Bruder, ich habe weder an das eine noch an das andere gedacht, aber Gott gebe es. Gott gebe es um unsere allen Willen. Ich glaube, wir würden froh sein. Ich werde den Montagmorgen nie vergessen. Ein Montagmorgen, 2. April 1962. Einen solchen Tag kann man in Ewigkeit nicht vergessen. Möge der Wille Gottes in allem geschehen. Er hat einen Weg mit uns. Wir klagen, wie Gideon geklagt hat. Aber Gott weiß, dass wir nicht im Unglauben klagen. Wir klagen nur, weil wir uns nicht wohlfühlen in der Situation, in der wir uns befinden. Wir wissen, dass Gott uns heraushelfen kann und heraushelfen wird. Und deshalb setzen wir unsere Hoffnung einzig und allein auf ihn. Gelobt sei sein Name. Ich weiß nicht, was kommt. Und so lassen wir uns alle überraschen. Gott segne uns. Gott hält sein Wort. Er gab uns sein Wort. Und wie wir gestern Abend gesagt haben und es heute wieder aufgreifen werden, Gott hat dem Abraham die Verheißung gegeben, als er 75 Jahre alt und Sarah 65 war, dass sie das Kind haben werden. Und sie warteten 25 Jahre, ehe Gott die Verheißung erfüllt hat. Aber Gott ist verpflichtet seinem Wort gegenüber. Ihr seid eurem Wort gegenüber verpflichtet. Wenn ihr Christen seid, dann müsst ihr euer Wort halten und ein christliches Leben führen. Wenn ihr zur Gemeinde geht und bekennt, Christen zu sein, seid ihr verpflichtet, entsprechend zu leben. Sonst können Menschen euch nicht vertrauen. Seht, und wenn Gott etwas in seinem Worte gesagt hat, und wir könnten ihm nicht vertrauen, dass er es halten wird, dann wäre er doch gar nicht Gott für uns. Zum Beispiel das Gebet für die Kranken. Jemand sagte mir, ganz gleich, was du zeigen und nachweisen kannst, ich werde es nicht glauben. Ja, ich sagte, gut, für Ungläubige ist es auch nicht geschrieben, sondern für die Gläubigen ist es gedacht. Er, der da glaubt, ihm werden diese Zeichen folgen. Das ist die Verheißung. Nun, jetzt werden wir darüber sprechen, und zwar, wie Gott seine Verheißungen gab. Und der Text, den wir vor Augen haben für heute, ist, so meine ich, einer der wichtigsten Themen jetzt in der Bibel. Wir wissen, es geschah am Jordanfluss vor fast 2000 Jahren und die Welt war in einem Chaos seit langer Zeit. Israel hatte Gott abgelehnt, seine Gesetze, seine Verordnungen und sind hinweggeführt worden. Nie ist Israel etwas geschehen, als sie mit Harmonie mit Gott waren. Nie ist der Gemeinde etwas widerfahren, solange sie mit Gott war, eins mit seinem Wort und zusammenblieb und in der Mitte des Willens Gottes blieben. Seht, bleibt im Willen Gottes und alles wird sich finden. Aber wenn ihr aus dem Willen Gottes herausgeht, wird alles durcheinander geraten. Nun, nur an einer Stelle, aus dem Willen Gottes herauszugehen, und alles gerät durcheinander. Ihr müsst das wieder in Ordnung bringen, ihr müsst es begradigen, dahin müsst ihr zurückkommen. Nun beachtet es. Als Gott es so verlangte und seinen Sohn in die Welt einführen wollte und ihn vorstellen als das Lamm, seht, vergleichbar mit einem Opfertier. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass Gott von seinem Sohne spricht und dann ein Lamm, ein Schaf, als Sinnbild nimmt. Warum hat er das getan? Und als Gott sich selbst der Welt vorstellte, war es in der Gestalt einer Taube, eines Vogels des Himmels. Nun, warum hat er das getan? Hier ist meine Meinung. Das Lamm ist das sanftmütigste unter allen Tieren, die es auf Erden gibt. Es gibt nichts Sanftmütigeres unter den Tieren wie ein Lamm. Und Gott vergleicht uns mit Schafen um der Natur willen. Und Schafe, die können sich selber nicht helfen, nicht für sich selber sorgen. Wenn ein Schaf verloren geht, ist es total verloren. Es findet nie zurück. Hilflos, wie es nur sein kann. Und es wird bleiben und blöken, aber oder sogar sterben, aber sich nicht zurechtfinden. Sie wissen nicht, in welche Richtung, wohin, gar nichts. Genauso ist es mit der Menschheit. Wir sind absolut und total verloren, haben keine Orientierung, wissen nicht von selbst, wohin wir zu gehen haben. Wir brauchen Gott als unseren Hirten, der uns leitet, der uns führt. Seht, wir können uns nicht selber retten. Ganz gleich, wie gut das Programm ist, welch ein Motiv wir haben, das, welchen Vorschlag wir bringen. Alles fein, nichts dagegen. Aber ohne den Hirten seid ihr verloren. Ihr werdet mit jedem Wind gehen. Ihr müsst den Hirten haben. Und die Gemeinde ist wunderbar, jede Denomination, überall. Aber ohne den Hirten der Herde habt ihr eure Gemeinde vergeblich gebaut. Ihr habt den Eckstein nicht. Und ihr wisst ja, als die Alten bauten, es ging um den Eckstein, den sie ausgelassen hatten. Und als der Tempel zusammengetan wurde, ja, wo ist der Eckstein? Seht, und zuerst muss ja der Eckstein gelegt werden. Er muss da sein. Und so finden wir, dass sie den Eckstein verworfen haben und ohne ihn gebaut. Und Freunde, heute, wir haben so viele Gelehrte, mehr als je zuvor, die feinsten Gebäude, architektonisch und so weiter, wie sie je waren. Und Leute, die reichsten, die man je haben konnte. Und ich frage mich, warum Gottes Programm nicht vorwärts geht. Weil die Gemeinde den Eckstein nicht mit berücksichtigt hat. Ihr habt ihn mit den Lippen bekannt, aber nicht im Herzen getragen und auf seine Stelle gerückt. Der Eckstein. Das ganze Gebäude ist zusammengefügt, aber wie in den Denominationen? Hier 1 Million mehr und da 1 Million mehr. Es sind einfach Menschen, die den Kirchen oder Gemeinden beitreten. Wo ist Christus auf- und angenommen worden? Seht, wir sollen in alle Welt gehen. Und was haben wir getan? Wir haben Kirchen gebaut. Wir haben Krankenhäuser gebaut und vieles andere. Aber Christus hat nicht gesagt, dass wir das tun sollen, sondern geht in alle Welt, predigt das Evangelium. Das ist der Grund, weil wir nicht vorwärts kommen. Seht, ihr fragt, wir sollen das Evangelium predigen. Was ist das Evangelium? Paulus sagt, das Evangelium kam nicht in Worten allein, sondern mit der Kraft und Beweisung des Geistes. Seht, ich war ja in Afrika, in Indien und sonst wo. Mohammedaner und wer sie alle sind, fordern euch heraus. Wenn dann aber Christus kommt und bestätigt, damit ist alles beantwortet. Seht, predigt das Evangelium. Nehmt die Kraft des Heiligen Geistes und geht damit in die ganze Welt und bezeugt den auferstandenen Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Seht, natürlich ist er gestorben, aber er ist auferstanden, er lebt. Und hier haben wir das Bild eines Lammes vor uns. Das Lamm wird immer als Opfertier auf Christus hin schon angewandt. Gott hat Lämmer dazu bestimmt. Das Lamm war sanftmütig. Und Menschen, die ein Lamm dargebracht haben und das Blut vergossen, sie haben nur ihren Glauben zum Ausdruck gebracht, dass einst das Lamm Gottes kommen würde. Wenn jemand gesündigt hatte, nahm er das Lamm, ging zum Priester, das Lamm wurde geschlachtet und er hat vorher seine Hände auf das Haupt gelegt und seine Sünden so auf das Lamm übertragen und dann wurde das Lamm geschlachtet an seiner Statt und es wurde ihm angerechnet. Seht, denn er hat das unschuldige Lamm genommen, das jetzt seinen Platz einnahm. Seht, es musste das eine zum anderen gefügt werden, Schatten und Wirklichkeit. Seht, so war's allein. Menschenwerke haben euch noch nie retten können. Menschen haben erkannt, das Lamm nahm ihren Platz. Und so hat es immer wieder begonnen. So wie es von Anfang an war. Seht, es musste Leben sein. Und das Leben ist im Blute. Der Lebenskeim ist in dem männlichen Blut. Und dann kommt der Same. Seht, das Weibliche ist ja nur die Einbettung. Es kommt vom Manne in der Spermie. Und das Leben kommt da hervor. Und so hat Gott in seiner Weisheit es getan. Nicht Maria hat's getan, nicht die Jungfrau hat's getan. Na, es war Christus. Christus wurde geboren ohne einen irdischen Vater, denn der Heilige Geist überschattete sie. Maria wurde überschattet und Christus Jesus wurde geboren. Und sein Blut war nicht heidnisches noch jüdisches Blut, sein Blut war göttlich geschaffenes Blut, es war göttliches Blut. Seht die Menschen, er war dies, er war das, er war Gott. Nun, als Christus kam, heute, Ihr fragt die Menschen, wenn, oh Bruder Brennen, er sagt, Menschen, ich gebe euch einen Vergleich. Wenn zum Beispiel ihr die Eier einer Henne nehmt, und wenn die Henne nicht mit dem Hahn gewesen ist, dann könnt ihr die Eier alle unter die Glocke legen und ihr habt nichts als verfaulte Eier am Ende. Nur wenn die Befruchtung stattgefunden hat, kann neues Leben ausgebrütet werden. Seht, ihr könnt ein ganzes Nest voll Eier unterlegen. Nichts wird kommen. Es sei denn, es war eine Befruchtung. Seht, ich sag's noch einmal, wenn sie nicht mit dem Hahn war, kann nichts ausgebrütet werden. So ist es heute mit unseren christlichen Kirchen. Sie waren nicht mit ihm, mit dem Mann Jesus Christus, um seinen Samen aufzunehmen. Und was habt ihr? Ihr habt ein Nest voll verwest und voll verfaulter Eier. Seht, wo wird etwas herausgeboren? Wo wird Christus offenbar? Ganz gleich, wie viel Eier ihr im Nest habt und wie viel kommen und zahlen und so weiter. Nein, ihr habt nicht als verfaulte Eier im Nest. Ich habe einen rauen Ausdruck gebraucht, aber ich habe eine Wahrheit damit bezeugt. Das stimmt. Seht, warum ist ein Lamm genommen worden als ein Schatten auf das echte Lamm? Denn innerhalb dieser Blutzelle war das Leben. Damals bei den Lämmern war es ein Tierleben. Und es war nur ein Schatten. Denn als die Blutzelle gebrochen und der Geist aus diesem Blute herauskam als das Leben, das war dann nicht in Verbindung mit dem Menschenleben. Denn Tierleben und Menschenleben ist unterschiedlich. Die Tiere haben keine Seele, der Mensch hat eine Seele. Und es konnte nicht miteinander verbunden werden. Seht, aber immer wieder wurden Lämmer geopfert. Aber hier, wenn der Anbeter einmal vor Gott kommt und seine Hände im Glauben auf den sterbenden Sohn Gottes legt und weiß, er war das Lamm Gottes, spürt seine Schmerzen mit, als die Blutzelle gebrochen wurde und das Leben frei wurde, war es nichts anderes als das Leben Gottes. Und das Leben kehrt auf euch zurück, um in euch sein Leben, sein neues Leben zu leben. Und dann seid ihr neue Geschöpfe geworden, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und seid vom Tode ins Leben hinübergegangen und könnt nicht mehr sterben, wie auch Gott nicht sterben kann. Ihr wisst ja, das Wort für Tod ist Trennung. Und Tod bedeutet getrennt sein von Gott. Seht, und wenn ihr ewiges Leben habt, seid ihr dann in der Gegenwart Gottes. Wer an mich glaubt und das Wort annimmt, das ich gebracht habe, wird nicht sterben, sondern ist vom Tode ins Leben hinübergegangen. Oh, welch ein wunderbares Leben haben wir empfangen. Welch eine herrliche Bibel. Wie herrlich ist alles, was Gott uns geschenkt hat. Nicht eine Theologie, nicht was ein Mensch gesagt hat, sondern er lebt heute, gegenwärtig in unserer Mitte. Derselbe Geist. Nun, so wie das Lamm dargestellt und dann auch die Taube. Die Taube ist das sanftmütigste aller Vögel unter dem Himmel. Nichts ist wie eine Taube. Eine Taube ist etwas Liebliches. Ihr hört sie gurren. Wie oft habe ich das gehört? Wie herrlich ist es? Oh, zur Abendzeit, besonders die Turteltauben. Ich weiß, als meine Frau starb und ich bin dann zum Friedhof gegangen, setzte mich dort, besonders bei Sonnenuntergang. Und ich war traurig. Ich setzte mich dort im Gebüsch und die Sonne setzte sich und der Wind wehte und dann gurrten die Tauben. Nichts war tröstender und lieblicher als das. Wie gern habe ich mich dort gesetzt, um zu hören. Es war so lieblich. Gott ist so lieblich. Gott ist Liebe. Gott hat die Welt so geliebt. als wir noch unliebbar waren, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und Gott, hier ist es, Gott, er möchte herabkommen. Er möchte sich euch in Liebe umwandeln. Er sagt wörtlich, er möchte eure steinernen Herzen herausnehmen, das Steife wegnehmen, lieben, euch umarmen, liebkosen. Er möchte mit euch ein Liebesverhältnis eingehen. Nun, die Taube wurde schon in der Arche gezeigt oder hatte schon dort eine Aufgabe. Und Lamm und Taube, das könnt ihr so sehen. In der Arche war auch die Taube mit all den anderen. Krähe und Taube, vielleicht sogar nebeneinander. Und die Krähe, das ist ja etwas Sonderbares. Das ist der listigste Vogel, den ich kenne. Ein Heuchler. Und ich sage euch, warum. Nun, die Taube, eine Taube, ich habe über die Vögel sehr viel gelesen, überhaupt über Tiere. Und ich habe sie sehr gut studiert. Wenn ihr das euch, wenn ihr euch darin vertieft, dann könnt ihr Gott überall finden und sehen. Er ist überall. Und ich habe es gesehen in der Taube. Die Taube hat ja keine Galle. Es gibt nichts, was der Taube kann. Keine Bitternis ist an der Taube. Etwas Sanftmütiges, etwas Liebliches. Aber sie kann nichts essen, was die Galle notwendig machen würde. Aber die Krähe, das ist etwas ganz anderes. Sicher fliegen, kann sie hinfliegen, wo die Taube hinfliegt. Und sie kann auch Weizen essen und anderes. Aber die Taube kann nicht mit ihr gehen, um dann das zu fressen, was sie noch frisst. Die Krähe, die kann hier essen und kann dort essen. Seht, das ist der Unterschied. Wenn ihr einen Mann oder eine Frau nehmt, die die Natur einer Krähe haben, die können im Club sein, irgendwo, und sich dort vergnügen, und dann können sie wieder zum Gottesdienst kommen. Aber ein wirklicher Christ kann die Dinge der Welt nicht tolerieren. Nein, er ist herausgenommen aus den Dingen der Welt. Nicht, dass wir es nicht tun wollten. Nein, ihr habt gar kein Verlangen dazu. Gott hat euch das Verlangen genommen. Nicht, weil ihr versucht, euch davon fernzuhalten. Ihr habt gar nicht den Zug danach. Er hat eure Natur verändert, euer Verlangen. Ihr liebt Gott und ihr glaubet von ganzem Herzen. Und das ist es. Und wenn ihr etwas Verkehrtes getan habt, dann rollen euch die Tränen herunter und ihr kommt zum Herrn. Und ihr habt ein Verlangen. Ihr sagt, Vater, du weißt, ich habe es nicht so gemeint. Und ihr bleibt dort, bis es wieder gut geworden ist. Und dann geht ihr weiter. Aber eine Krähe, die geht weiter, die fressen, was sie wollen. Die können alles verkraften. Aber die Taube kann es nicht. Dann erkennet. Wir gehen zurück zum Lamm. Es ist so sanft, so sanftmütig. Heute, wenn ein Mensch in diese Erde hineingeboren wird, dann ist er ja wie ein Lamm, wenn er geboren wird, zunächst. Und ein Christ ist ja so, dass er, wenn er wiedergeboren wird, die Natur eines Lammes bekommt. Ihr wisst, ein Lamm, wie ich es gesagt habe, findet selber den Weg nicht. Ein Lamm braucht einen Hirten. Und jetzt sehen wir hier, die Taube kam herab, um das Lamm zu führen. Gott leitet, wie Abraham Isaak geführt hat, zu seinem Tode hin. Doch als er ihn opfern sollte, so hat Gott Christus zur Opferung geführt. Ein Lamm, ein Tier, das er nicht zurückfindet. Oh, ich frage mich, ein Lamm? Ein Lamm ist ein Lamm braucht nicht zu arbeiten, nicht zu sorgen. Ein Lamm bekommt Wolle automatisch, ohne dass er dafür sorgen muss. Die Wolle wächst, er streitet auch nicht darüber, er arbeitet nicht dafür. Und ihr nehmt dann von ihm, ihr schert ab, was es dann bekommen hat. Und es tut den Mund nicht auf. Und ich frage mich heute, wir meinen oder stellen den Anspruch, Lämmer Gottes zu sein. Und mal sehen, wenn man euch etwas abschert, wie ihr dann aufhört. Was ist das denn? Wie gebärdet ihr euch dann? Oh, wenn etwas in der Gemeinde verkehrt läuft. Oh, dann also, da gehe ich nicht mehr hin. Ich gehe jetzt zu den Methodisten. Nein, da bleibe ich nicht mehr. Warum bleibt ihr nicht da? Seht, Gott will, wenn er was abschert, er prüft doch nur. Seht, Johannes hat ja gesagt, da ist das Lamm Gottes. Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegträgt. Seht, Johannes tauft im Wasser. Und dann kam Gott als der Heilige Geist herab, seht, und wohnte in ihm. Amen. Er wohnte in ihm. Das war die größte Begebenheit, die diese Welt bis dahin erlebt hatte. Gott hat sich mit Christus dort vereinigt, sichtbar. Seht, Gott und Mensch wurden so vereinigt. Himmel und Erde haben sich umarmt und einander geküsst und die Sündenfrage für immer gelöst. Seht, als die Taube und das Lamm sich vereinigten, seht, bei der Taufe, da sehen wir die Versöhnung mit der Menschheit. Gott hat uns als Schafe verglichen. Und wir sehen, ja, die Menschen haben die Schafe geopfert. Und was ist geschehen? Wenn da ein Wolf gestanden hätte, anstatt ein Lamm, und die Taube herabgehoben wäre, was wäre dann gewesen? Hätte die Flucht genommen. Und ihr, wie gebärdet ihr euch? Und dann wundert ihr euch, warum die Taube, der Heilige Geist, die Flucht ergriffen haben. Ihr seid Wolf oder Ziegenbock, aber kein Lamm. Und das ist die Sache mit den Pfingstgemeinden heute. Herr Streit und Zank und hin und her. Und sie würden den Kampf mit der Kreissäge aufnehmen. Und dann kommen sie und sind vor dem Angesicht Gottes und sind noch gar keine Christen geworden. Seht, der Heilige Geist wird auf solche Menschen gar nicht kommen, um in ihnen zu bleiben. Er kann es nicht. Wenn das Lamm einen Ton gegeben hätte wie ein Wolf, der Geist wäre gegangen. Seht, und was ist heute? Heute tun wir, wie die Welt tut, benehmen uns, wie die Welt sich benimmt. Wir streiten, wir machen, wir tun, was wir wollen. Und dann meint ihr oder wollt ihr, dass der Heilige Geist in euch Wohnung nimmt? Nie und nimmer. Nicht nur das, ihr streitet und zankt hin und her und einer mit dem anderen. Und das genügt noch nicht, dann geht's weiter. Einer sagt Zweiheit, Dreiheit, Einheit. Der Streit ist überall. Ich gehöre dahin, ich gehöre dahin. Warum gehört ihr nicht zu Christus? Natürlich. Ihr habt Zäune aufgerichtet, habt Trennungen vollzogen. Und dann fragt ihr euch, warum nicht Wunder geschehen in eurer Gemeinde? Der Wunderwirker ist gegangen, er hat euch verlassen, deshalb geschehen sie nicht mehr. Warum könnt ihr die göttlichen Verheißungen nicht mehr glauben? Seht, wo Gott sich in übernatürlicher Weise offenbart, denn er ist übernatürlich. Das ist der Grund, warum die Menschen weggehen, wenn man über die Taufe des Heiligen Geistes spricht. Ich habe viel Unsinn gesehen. Ich habe auch schon gehört, dass es gefälschte Dollar gibt. Aber ich tue die echte nicht weg, weil es gefälschte gibt, sondern ich will das echte haben. Seht, es gibt das echte. Wenn ihr jemand seht, der nachahmt, in verschiedenen Ländern findet ihr Touristen. Und es gibt dort Menschen, wenn ihr dort hingeht als Tourist, Sie versprechen euch etwas und später seid ihr erleichtert worden. Man nimmt euch etwas weg. Seht, und wenn wir Menschen sehen, die in die Gemeinde kommen und sagen, wiedergeboren sein, wie gehen sie mit ihrem Nachbarn um? Was tun sie hier? Was tun sie da? Sie ahmen nur nach. Es ist nichts echtes, göttliches Leben. Ich habe gesehen, wie Menschen getanzt haben im Geiste und in Zungen geredet. Und was haben sie alles? Sie gingen nur heraus. Und sie waren ganz andere Menschen, als sie innen waren. Etwas ist grundsätzlich verkehrt. Lasst euch von diesen Dingen nicht länger aufhalten. Das soll nur als Vogelscheuche aufgestellt werden. Nun, gebt Acht. Ein Lamm? Natürlich. Wir sind seine Lämmer. Ihr sagt, ja, Bruder Branham. Was ist mit den Christen, die am Mittwochabend zu Hause bleiben und am Fernseher schauen, wir lieben Susi und so weiter? Ihr sagt, Bruder Branham, ist das nicht unser amerikanisches Vorrecht? Doch, das ist euer Vorrecht als Amerikaner. Aber wenn ihr Gottes seid, dann werdet ihr das preisgeben. Ihr werdet euch richtig kleiden und richtig benehmen. Ich glaube an ein altertümliches Benehmen und Kleiden und Erleben. Jawohl. Wandelt die Straße richtig gekleidet. Und ihr Frauen, die es nicht tut, ihr werdet eines Tages für Ehebruch antworten müssen. Denn die Bibel sagt, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, hat Ehebruch in seinem Herzen mit ihr begangen. Ihr mögt es nicht getan haben, aber seid es schuldig, werdet antworten müssen am Gerichtstage, weil ihr euch so dargestellt habt vor dem Sünder, weil ihr euch so präsentiert habt. Denkt darüber nach. Das ist das, die Wahrheit des Evangeliums. Man hat die Umzäunung heruntergelassen, den Standard immer nie tiefer gesetzt. Und man hat sich gefragt, die Schafe gingen hinaus und die Böcke kamen hinein. Ihr alten Methodisten, was habt ihr am Anfang erlebt? Wie sind da eure Frauen mit Heiligem Geist erfüllt worden? Und was tun sie heute? Heute liegen sie irgendwo entkleidet am Strand. Was ist? Und ihr fragt euch, warum ihr Kraft Gottes nicht habt. Ihr sagt, Mr. Branham, das ist unser Vorrecht. Und man verkauft ja diese Art von Kleidung. Das stimmt. Hollywood gibt's auch noch. Aber was haben wir damit zu tun? Ob hier oder in Hollywood oder Los Angeles. Wenn ich predige, habe ich das alte Wort Gottes in altertümlicher Weise zu predigen. Ich muss am Tage des Gerichtes dafür antworten. Und wenn ihr es vorher nicht gewusst habt, dann wisst ihr es jetzt. Wenn der Heilige Geist in euch ist, werdet ihr euch kleiden, wie eine geheiligte Frau sich kleidet. Absolut. Das eine ist euer amerikanisches Vorrecht. Das andere ist euer göttliches Vorrecht. Seht, und wenn ihr Lämmer seid, sagt ihr, Herr, schere mich jetzt, schere mich. Natürlich. Jawohl. Ihr Frauen, wie ihr die Straße hinuntergeht und euch derart benehmt, schämt euch, wenn ihr euch Christen nennt. Was ist geschehen? Gott ändert sich nicht, das Evangelium ändert sich nicht. Ihr habt euch geändert. Ihr habt eure Gebetsversammlungen aufgehört. Und euer Umgang ist mit wem? Sagt es selber. Und plötzlich, anstatt dass das, was in euch war, sich auf andere übertragen hätte, ist das, was andere hatten, auf euch gekommen, abgekühlt. Seht, kein Wunder, dass alles vor sich geht. Was wir heute brauchen, ist eine Erweckung, wie Paulus sie erlebt hat, gewirkt durch den Heiligen Geist, wo Amerika wieder zu Gott zurückgebracht wird. Nicht Organisationen, die zusammenkommen und eine große Versammlung machen und Witze erzählen und ein paar Lieder singen. Nein, nicht solche mit bemalten Gesichtern und so weiter. Nein, wir brauchen die Wahrheit, die auf der Plattform gepredigt wird. Ich bin hier als euer Bruder, Frauen. Ich muss euch die Wahrheit sagen. Nur eine Frau in der Bibel hat sich geschminkt. Ihr wisst es, wer sie war. Und das war Isabel. Und Gott hat sie den Hunden gefüttert. Er sagt, wenn er eine beschminkte Frau sieht, dann kommt euch schon der Gedanke, da geht Hundefleisch. Seht, es ist zu viel Leichtfertigkeit gewesen auf der Plattform, zu viel Witze erzählt worden. Und wir fragen uns, warum es mit der Gemeinde so steht. Gott an Gott hat sie nichts geändert, sondern an euch. Da ist die Not. Der Heilige Geist möchte zurückkommen. Aber auf so etwas kann er nicht zurückkommen. Ihr sagt ja, du hackst auf den Frauen herum. Gut, ihr Männer, die ihr euren Frauen das zu tun gestattet, sogar noch, dass sie rauchen und tun, was sie wollen. Ihr seid gar kein Mann. Ein Mann, der seine Frau nicht beherrscht, ist nicht wert, ein Mann zu sein. Schämt euch. Kommt zum Altar zurück, wendet euch zu Gott und dann könnt ihr neu anfangen. Seht, ich habe zwei Töchter. Vielleicht kommen die eines Tages und sagen, Papa, auch wir gehen zum Strand und holen uns ein Sonnenbad. Ich sag euch, ich gebe ihnen ein Sonnenbad, ehe sie gehen. Ja. Oh Herr, lass mich dastehen und das Evangelium mit Wahrhaftigkeit verkündigen und sehen, dass die Kraft Gottes zurückkommt. Ich muss das Evangelium predigen. Was wir heute benötigen, sind Prediger, die von Ort zu Ort reisen und das Evangelium verkündigen, dass der Heilige Geist neu fallen kann und die Menschen neu erschüttert werden, erfasst werden. Oh, sagt ihr, wenn man so predigt, dann gehe ich nicht noch einmal hin, dann komme ich nicht wieder. Aha, so ist das. Ihr wollt es nicht. Ja, was wollt ihr denn? Den Heiligen Geist? Und dann wollt ihr das Wort nicht hören? Wie wollt ihr ihn bekommen? Seid ihr Lämmer? Nehmt die weltlichen Dinge aus euch heraus und all die anderen Geister, die euch beherrschen, damit das Lamm, die Lammesnatur hineinkommt und der Geist mit der Lammesnatur verbunden wird. Gott hasst die Sünde. Und wie kann Gott, der Heilige Geist, in einer Person leben, die Sünde begeht? Das geht nicht. Nein. Seht, das ist mit der Gemeinde. Ja, ihr sagt, Bruder Brennen, ich habe in Zungen geredet. Danach frage ich jetzt nicht, darum gebe ich nichts. Wenn du nicht mit jedem Wort Gottes übereinstimmst, dann gebe ich nichts darum. Ich habe in den Heiden, ich habe überall diese Gaben betätigt gesehen. Ich glaube an alle Gaben, die die Bibel bezeugt. Aber ihr müsst alles an die richtige Stelle setzen und es ordnen, wie Gott es geordnet hat. Und jedes Wort mit Amen und mit Ja bestätigen. Ich will nicht so sein. Ich will euch nicht verletzen, Freunde. Aber ich muss doch aufrichtig mit euch sein. Jemand vor Jahren, als ich anfing zu predigen, und jemand sagte mir, wenn du so predigst, wird deine Gemeinde in aller Kürze zerrissen sein. Ich sage, wenn eine Gemeinde zerrissen werden kann durch das Predigen des Wortes, ist Zeit, dass sie zerrissen wird. Seht, und ich werde predigen, wenn ich noch zum Pfosten predige und kein Mensch wird da, sondern zu den Stühlen. Aber ich werde die Wahrheit Gottes verkündigen. Eines Tages werden sie feststellen, dass ich die Wahrheit gepredigt habe und ihr sollt die Wahrheit hören, ehe ihr geht. Seht, und es heißt immer, ja, warum hackst du auf den Dingen herum? Ich will euch vor der großen Enttäuschung bewahren. Vielleicht seid ihr jetzt ein wenig enttäuscht, weil ich euch die Dinge gesagt habe. Aber ich will euch vor jener Enttäuschung bewahren. Prüft euch doch, wie es um euch steht. Nicht euren Katechismus lesen. Lest die Bibel. Prüft euch daran. Erkennet,
beachtet. Nun, einen Moment. Was können wir tun, Bruder Branham? Werdet ein Lamm. Werdet wieder ein Lamm. Und wenn ihr wieder ein Lamm seid, wird die Taube kommen. Die Taube ist nicht weit gegangen, nur ein wenig entfernt. Und sie kommt wieder. Wollt ihr's? Oh, ihr sagt, Bruder Branham, ich habe gelesen, dass Gott gesegnet hat und ob Methodisten und die denkt ihr noch an Wesley zurück und Asbury und all die anderen. Und John Smith, als er gepredigt hat, er hat nur immer kurze Predigten gehalten. Aber er sagte, ich weiß nicht, was geschehen wird. Was würdet ihr heute sagen? Wenn ihr heute die Chorsänger, die Frauen mit Shorts, stehen sie auf der Plattform. Eine Schande. Es ist etwas Furchtbares. Sie sind wie die Welt. Wenn John Smith, der Gründer der Baptistengemeinden, das sehen würde, was würde er heute? Nicht nur Methodisten, Baptisten. Und dann weiter. Als Gott vom Himmel herunterschaute und sah, wie Menschen sich auf Erden vermehrten. Und Gott sagt, es tut mir leid, den Menschen geschaffen zu haben. Was wird er heute sagen? Und ihr, die ihr eure Hände auf das sterbende Lamm Gottes gelegt habt, wie benehmt ihr euch? Schämt euch doch. Der Heilige Geist ist doch so sanft. Ihr wollt, dass ich für die Kranken bete. Natürlich. Aber wie wollt ihr so weitermachen? Was hilft es euch? Bruder, wir können nicht spielen. Nein, darum geht es doch. Was ist die Sache, Bruder Brennan? Gott schaut herunter. Er bittet, er bettelt. Er möchte, dass ihr zurückkommt. Er will euch in Liebe umarmen. Er will ein Liebesverhältnis mit euch haben. Schaut auf Adam, welch ein Bild. Adam und Eva, Bild auf Christus und die Gemeinde. Seht, Eva hat nicht gesündigt, Adam sündigte, nicht Eva. Sie hat die Handlung begangen, aber Adam hat gesündigt. Denn die Bibel sagt, dass sie verführt war, aber Adam wusste, dass es verkehrt war. Und Adam hat ja begriffen, dass Eva gesündigt hatte. Und er ging dann trotzdem mit ihr und hat's getan. Er liebte Eva, dass er mit ihr in den Tod gegangen ist. Genau das Gleiche hat Jesus getan. Die Gemeinde hat gesündigt, aber Christus kam und wurde für uns zur Sünde gemacht, ging hin und hat die Verdammnis der Sünde auf sich genommen, starb für uns, damit wir als seine Gemeinde frei ausgehen können. Er möchte hineinkommen. Er neigt sich herab. Er möchte erneuern. Er möchte zurückkommen. Er will euch lieben, umarmen, liebkosen. Seht, er möchte nicht, dass jemand steht und schreit. Er möchte, dass er euch als Lämmer erhebt und von dannen geht, dass etwas in euch geschehen ist. Seht, ich gehe ja sehr gern zum Jagen. Und ich habe mit einem Mann zusammen gejagt. Und ich habe mit einem Mann zusammen gejagt. Er war ein grausamer Mann. Etwas derartiges habe ich noch nicht gesehen. Und er schoss einfach, was da war. Und das geht doch nicht. Und ich sagte, Bert, und ich sagte, hör mal, Abraham hat ein Kalb schlachten lassen und eine Mahlzeit bereitet, als Gott der Herr ihn besuchte. Aber wie kannst du einfach hier diese kleinen Dinge erschießen, ohne Sinn und es, ach, ihr Prediger, seid alles Weichlinge. Aber ich dachte, an diesem Mann ist doch etwas und ich betete weiter für ihn. Und er hatte ja eine kleine Trillerpfeife und damit hat er die Hirschjungen angezogen. Und, ach, wieder hat er da reingeblasen und die Jungen kamen aus dem Gehege heraus. Und die Jungen dachten, die Mutter ruft sie. Und sie suchten sie. Und sie kamen alle immer weiter. Ach, ich dachte, jetzt nimmt er sein Gewehr und wird schießen. Ich dachte, mein Gott, das geht doch nicht. Er lud, er hat... Und ich sage, oh Gott, das ist doch nicht geschehen. Das ist doch grausam. Wie kann er die Jungen töten? Und dann sah ich, wie die Mutter herauskam. Sie hatte ja ihre Jungen gesucht. Und ich dachte, ach, was jetzt? Was jetzt? Die Mutter suchte die Jungen. Und die großen braunen Augen schauten umher. Sie sah, wie dieser Mann das Gewehr anlegte. Aber sie war Mutter. Sie sehnte sich nach den Jungen. Plötzlich schaute ich und er begann so zu zittern, wie nicht nur die Hände, das Gewehr. Und plötzlich fiel das Gewehr runter. Und er sagt, Billy, ich hab genug. Ich kann nicht mehr. Ich muss mein Leben Gott weihen. Was war es? Er sah, wie die Liebe, die Fürsorge einer Mutter die Gefahr auf sich nahm, alles riskierte. Eine echte Mutter, sie war bereit zu sterben für die Jungen. Seht, eine Mutter ist ja eine Mutter. Und alles andere wäre doch gelaufen, aber sie lief nicht. Nein, ganz gleich, ob tot, was immer auch. Sie wollte mit den Jungen sein. Solche Christen brauchen wir. Christen, die die Liebe Gottes offenbaren. O Herr, Schöpfer Himmels und der Erde, wir erkennen in diesem Augenblick, dass die Taube ins Gebäude kommt. Beachtet jedes Herz. Wir sind hier. Die Engel Gottes umgeben uns, sind um uns herum gelagert. Herr, diese Predigt geht hinein in die Geschichte. Herr, wenn sie jetzt kommen und glauben und dich auf- und annehmen, dann gehen sie vom Tode ins Leben hinüber. Ich bitte dich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, nimm sie alle an, jeden Einzelnen. Du siehst sie, sie kommen zu dir. Herr, wir wissen nicht, wie lange es noch dauert, vielleicht nur Stunden. Und wir kehren zum Staube der Erde zurück. 500 Jahre von jetzt sind unsere Leibe zurück zum Staube. Vom Winde verweht irgendwo. Was ist mit uns? Unsere Seele lebt weiter. O Gott, Herr, nimm jeden Namen, nimm sie alle an. Herr, dass sie Christus aufnehmen. Es ist ein positiver Akt, ein Entschluss, den sie gefasst haben. Wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich vor meinem Vater und den heiligen Engeln bekennen. Sie haben sie sogar erhoben. Herr, sie kommen zu dir, ihrem Retter, und sie möchten, dass ihr Leben mit heiligem Geist erfüllt wird. Ach Herr, tu es doch jetzt. Jetzt haben sie alles auf den Altar Gottes gelegt, haben es unter das Kreuz gebracht, sind ja mitgekreuzigt worden, haben ihr Herz, ihr alles dir geweiht. Nimm es an, schenk es ihnen und möge es doch geschehen. Mögen sie den lebendigen Christus im Gebäude sehen, wie er die Kranken und Leidenden heilt. Mögen sie Freude empfangen und dem Himmel entgegengehen. Ich bete es im Namen Jesu Christi. Amen.
Lob und Dank sei dem Herrn. Sind kurze Predigten, aber ganz gewaltig. Wir sind Gott sehr dankbar dafür. Ihr habt gemerkt, wenn er Vergleiche bringt aus dem natürlichen Bereich, uns liegen diese Vergleiche nicht. Aber überlegt mal, was darin ausgedrückt wird. Welche Grundwahrheiten werden da zutage gefördert? Alle anderen wären sich zu schade gewesen, einen solchen Vergleich aus der Natur zu nehmen. Aber es gibt ein Wort in der Schrift, das lautet, den Reinen ist alles rein. Wirklich, den Reinen ist alles rein. Nur wer in seiner Gesinnung verdorben ist, der wird solche Dinge verderben. Wer rein ist, dem wird es viel zu sagen haben. Ich hoffe, dass wir diese Predigt nicht nur hörten, sondern dass sie uns zu Herzen gegangen ist. Wir möchten Menschen sein, die mit Christus eine Begegnung hatten. Ich habe es nicht so gewagt und mir fehlte vielleicht auch in dem Moment das richtige Wort in unserer Sprache. Aber Bruder Brenim hat es zum Ausdruck bringen wollen. Ein direktes Liebesverhältnis zwischen Christus und den Seinen. Bräutigam und Braut, Liebkosung, Umarmung, alles, was dazu gehört. Also hat Gott die Welt geliebt. Das dürfen wir glauben, weil es so geschrieben steht. Wollen wir diesen göttlichen Samen in uns aufnehmen? Das haben wir oft genug gesagt. Der Herr hat's in Matthäus 13 schreiben lassen. Der Same ist das Wort. Und wir haben den Wortsamen aufgenommen. Maria hat den Wortsame, die Verheißung des Wortes, aufgenommen. Es war nicht Luft, es war Substanz, es war Wort Gottes. Und der Glaube in dieses Wort Gottes ist wiederum Substanz, so steht's in Hebräer 11. Der Glaube, ein zuversichtliches Vertrauen auf das und von dem, was man noch nicht sieht, aber was einfach schon da ist, weil Gott es ausgesprochen hat. Maria glaubte, die Propheten glaubten, wir glauben. Lasst uns wirklich von Herzen glauben. Auch das ging mir sehr tief, als Bruder Brenim sagte, der Geist hat sich nur zurückgezogen. Die Taube ist nicht weit weggeflogen, aber sie ist weggeflogen. Wartet, um zurückkommen zu können. Wisst ihr, da ergreift es mich im tiefsten Inneren. Ich denke an frühere Zeiten zurück. Da konnten gläubige Menschen miteinander reden. Keinem stand der Schaum vor dem Munde. Keine bekam einen roten Kopf. Alles ging in der Liebe. Man konnte miteinander reden. Man hat einander verstanden, auch wenn die Standpunkte unterschiedlich waren. Man konnte miteinander sprechen. Was ist heute? Was ist heute? Was ist geworden? Mit wem kann man noch sprechen? Jeder fährt aus der Haut. Jeder regt sich auf. Jeder hat Recht. Mit wem kann man heute noch sprechen? Es ist mir weh ums Herz. Sehr weh ums Herz. Und ich fürchte tatsächlich, dass die Lammesnatur gewichen ist und dass es eine ganz andere Natur ist. Man sieht es an dem Wesen. Und glaubt es mir, es ist in der ganzen Bibel, ob im Alten oder Neuen Testament, immer wieder zutage getreten, wo der Geist Christi wirklich war. Im Neuen Testament führt Petrus aus, dass der Geist Christi auf den Propheten war und durch sie redete, und deshalb forschten sie, auf welche Zeit der Geist Christi in ihnen deutete. Aber ich denke jetzt an David. David, der so viele Kämpfe, so viele Kriege mitgemacht hat, ein Held, der zurückschauen konnte, wie das Haupt Goliaths fiel, als er Saul in der Höhle am Mantelzipfel packte, seinen Erzfeind, schnitt er das Ende des Zipfels ab, nahm es mit und ging seines Weges. Hätte Saul den David in einer solchen Situation erwischt, er hätte ihn entschuldigt, jetzt gebrauch ich mal einen Ausdruck,
der nicht ganz hierhin gehört, aber er hätte ihn da so richtig reingesetzt, in seine Notdurft, und hätte dann die Hände geklatscht und sich darüber gefreut. David hat eine ganz andere Gesinnung. Er hat nicht von der Gelegenheit Gebrauch gemacht. Die Liebe Gottes hat ihn überwältigt und er wusste, was sich gehört. Ein Mensch, der die Liebe Gottes im Herzen trägt, wird auch seinem schlimmsten Feind gegenüber wissen, was sich gehört. Wer nicht mehr weiß, was sich gehört, auch dem schlimmsten Feind gegenüber, den hat der Geist Gottes verlassen. Der mag zurückschauen auf Erlebnisse, das nützt nichts. Und vielleicht noch Gaben betätigen, aber das ist dann leer. Das ist hohl, ein tönend Erz, eine klingende Schelle. Es bleibt ja, aber wo ist die Fülle, in der es gebettet sein muss? Gott möge uns da Gnade schenken. Wollen wir uns selber prüfen, nicht andere. Die Heilige Schrift sagt ja, ein jeder prüfe sich also selbst, aber mit großem Schmerz denke ich doch daran, dass man mit vielen nicht mehr sprechen kann. Mir bereitet das einen solchen Schmerz, das kann ich keinem sagen. Gerade darunter leide ich und damit gehe ich zugrunde. Aber Gott kann ja eine Situation in einem Augenblick wandeln. Vielleicht wird er sie wandeln, wenn er uns wandeln konnte. Wenn er die Veränderung in uns durchführen konnte, wird er vielleicht auch unsere Umgebung und was so um uns herum ist, verändern können. Wenn Gott mit uns ist, wo sind dann all seine Wunder? Wenn sein Geist in unserer Mitte wirkt, wo ist die Umgestaltung? Wo ist das Wesen Jesu? Wo sind die Früchte des Geistes? Er wird Frucht suchen. Er sucht sie heute. Noch ist Zeit. Noch ist es nicht zu spät. Er möchte, dass wir ihn neu erleben. Wie schön wäre es, wenn wir tatsächlich innerlich ergriffen, gerührt, gepackt, in unserer Seele bewegt, Gott neu erleben könnten und singen, komm aus der Höhe, komm Geist des Herrn, Rausch und Wehe, bleibt nicht fern. Aber es meinen, auch die Voraussetzungen dafür schaffen oder Gott gestatten, dass er sie schaffen kann. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen unsere Häupter neigen und von Herzen glauben, dass dies der Tag ist, den der Herr gemacht hat. Ihr wisst, von Anfang an sprach er das Wort und wirkte durch seinen Geist. Wenn er über seine Propheten kam mit seinem Geist, dann offenbarte er sein Wort und seinen Willen. Dann wurde er als das Wort Fleisch, und der Geist kam über das Fleisch gewordene Wort, um auszuführen, was für ihn bestimmt war, um unsretwillen. Es geschah, nachdem der Geist über ihn kam, so war es am Pfingsttage. Der Geist kam und es geschah, so war es am Anfang der Schöpfung. Der Geist Gottes schwebte über der Tiefe und Gott, der Herr, sprach, es werde und es ward, es geschah. Der Geist Gottes schwebte von Anfang an, denn der Geist schafft das Leben. Das Wort ergeht, der Geist ist das Leben in dem Wort und bringt es hervor. damit werde, was ausgesprochen wurde. Ihr Lieben, mir wird ein Gedanke groß. Die Söhne und Töchter Gottes sollen am Ende offenbar werden. Die ganze Schöpfung wartet darauf. Sie sollen offenbar werden. Wie wird's geschehen, wenn Wort und Geist in der Gemeinde zusammenwirken kann, wenn der Geist auf die Schar herabkommen kann, die den Wortsamen aufgenommen hat, dann wird göttliches Leben geboren, dann werden Söhne und Töchter Gottes offenbar werden. Ihr Lieben, das möchten wir. Und dazu hat Gott uns bestimmt. Das ist ja das Ziel der von Gott gesandten Botschaft. Aus dem Grunde hat der Herr uns alle Verheißungen wissen lassen, damit wir das Wort, das die Verheißungen in sich birgt, aufnehmen und der Geist sich in uns mit diesem Worte, das wir aufgenommen haben, verbinden kann, um dann das Wort zur Realität zu machen. Lasst uns jetzt beten, dass es dem Herrn, unserem Gott, gelingen möge, es an uns allen zu vollbringen. Himmlischer Vater, gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht. Du hast von Anfang an gesprochen, hast dein Wort ausgerufen oder durch die Propheten verkündigen lassen. Und wenn es noch so lange dauerte, es wurde als wahr bestätigt, es erfüllte sich, und du lässt uns wissen, wenn die Weissagung auf sich warten lässt, so harre ihrer, denn sie trifft gewiss ein. Herr, Abraham und viele Propheten haben lange warten müssen. Viele haben nicht erfüllt gesehen, was du zugesagt hattest. Aber als die Zeit kam, als die Zeit erfüllet ward, geschah es. Du wachtest über deinem Wort, hast es gnädig erfüllt. Geliebter Herr, du bist auf deinem Thron. Du wachst über deinem Wort, über deinem Volk, um in Erfüllung gehen zu lassen, was du für diese letzten Tage verheißen hast. Treuer Herr, nun sind wir hier. Du siehst, unser eigenes Bemühen hat nicht gereicht. Wir sind auf der Strecke geblieben. Unsere Vorsätze haben uns keine Veränderung gebracht. Herr, wir möchten, dass ein göttlicher Eingriff in unserem Herzen vorgenommen wird. Wie du gesagt hast, ich will euch ein neues Herz schenken, einen neuen gewissen Geist geben, neue Lippen. Du wolltest alles neu machen. Und durch den neuen Bund hast du alle Voraussetzungen geschaffen, um alles neu machen zu können. Du Lamm Gottes, wir kommen jetzt nach deiner Art, haben dein Wesen durch deinen Geist. Lass es offenbar werden zu deines Namens Ehre und Preis. Geliebter Herr, jede Verheißung, dein gesamtes Wort, alles, was noch aussteht und erfüllt werden muss, wir glauben, dass es geschehen wird. Und wir bitten dich darum, schenk uns Gnade vor deinem Angesicht, jetzt in die richtige Einstellung zu dir und zueinander und zu allen Menschen, gleich wer sie sind, ob gläubig oder ungläubig, verwandt oder bekannt. Gib uns in jeder Lage, in jeder Weise die richtige Einstellung vor deinem Angesicht, damit dein Wohlgefallen auf uns ruhen kann. Treuer Herr, wir sind am Ende der Tage angekommen. Sei du mit uns. Lass uns mit eigenen Augen sehen, dass du dein Wort bestätigst. Wir danken dir schon jetzt dafür. Du hast mit uns und zu uns geredet. Und du wirst Sorge dafür tragen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern ausrichtet, wozu du es gesandt hast. Habe innigen Dank. O Herr, kehre zu uns wieder, wie du früher tatest, und leg auf uns die durchgebohrte Hand, wie ein Liederdichter singt. Geliebter Herr, komm du mit deinem Geist, wie du mit deinem Wort über uns gekommen bist, und wirke du selbst etwas ganz Neues, etwas Liebliches. Nimm uns in deine Arme, liebe uns, drücke uns an dein Vaterherz. Du bist der Bräutigam unserer Seele geworden. Lass uns Menschen sein, die nicht nur in der Gemeinde waren, sondern eine Zusammenführung, eine Vereinigung mit dir hatten, um fruchtbar gemacht worden zu sein, um den Lebenskeim empfangen zu haben. Geliebter Herr, schenke diese Vereinigung mit dir. Herr, schenke sie jetzt. Wirke durch deinen Geist. Du bist uns nahe. Habe Dank dafür. Auch in dieser Vormittagsstunde hast du etwas bewirkt, das Frucht für die Ewigkeit hervorbringen wird. Ich danke dir von Herzen dafür. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.